No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen da draußen. Hier ist Nogo mit Ausgabe 124. Servus, mein lieber Stefan.
Hallo, Markus.
Wie ist das Wertebefinden? Irgendwie ja schon wieder ein Wellental, habe ich so das Gefühl.
Ja, aber das ist man ja als Austria-Fan schon gewohnt. Und ich habe mich daran schon gewöhnt. Und deswegen denke ich mir jetzt, ja, lassen wir uns berieseln in der Folge von den Rapid-News, weil da geht es ja viel, viel besser zu bei Rapid. Ja, und dann werde ich meine Einschätzungen noch zur Austria bringen.
Okay,
sind
ja.
Nicht, ich mein, sind jetzt nicht so am Boden niedergedrückt, wie man vielleicht erahnen könnte, wenn man die Internetforen durchforstet, weil ich sehe das natürlich nicht alles so schwarz.
Naja, also das ist ja schon wieder alter Tobak, würde ich jetzt sagen. Das ist ja schon wieder, der Totengesang ist schon wieder in Meistergesänge übergeschwappt, habe ich so das Gefühl.
Wer wird Meister? Also, die Austria wird dieses Jahr bestimmt nicht Meister. Also das habe ich jetzt, das Gefühl habe ich nicht.
Also, es war hier genauso, glaube ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass es die gleichen waren, aber so wie es der eben, ja, schon die aus dem Leben scheidenden Kommentare waren von wegen, oh je, das wird alles nix unten und ja, wir können schon mal fürs untere Playoff und es geht nur gegen den Abstieg irgendwie nach den Matches. Ich glaube, ja, Porto war jetzt nicht so schlecht, aber gerade Finnland, wenn wir noch drauf eingehen, das EC-Hinspiel war jetzt so nach dem kombinierten Drago-News plus souveränem Cup-Aufstieg dann gehört, ja, Meister und Cup-Titel und Double und dann, also ja, vielleicht nicht alles ernst gemeint, aber war schon wieder die ganz andere Richtung.
Ja, das ist natürlich, man hängt sich da jetzt natürlich auch an Strohhalmen und die gilt es jetzt da dann auch zu benutzen und sich auch die Austria-Leidenschaft so ein bisschen schön zu sprechen in Zeiten wie diesen, auf einer gewissen Metaebene natürlich, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht alles gut bei der Austria, aber auch nicht alles schlecht.
Ja, okay, aber das würde ich für Rapid eigentlich genauso unterschreiben.
Ja, ihr habt halt einen Feind, der unbesiegbar ist, Latte und Stange.
Ja. Ja. Aber trotzdem eigentlich die ganze Sache souverän gelöst, auch wenn es nicht so klar klingt oder aussieht am Papier.
Es war der niedrigste Sieg gestern.
Ja, aber ist mir trotzdem, ja, trotz allem lieber, dann wie in Verlängerung gehen zu müssen wie Sturm. Aber das Wichtigste, ja, im Cup, weiterkommen, hat Sturm dann geschafft. Genau. Oder genau, eben sich dann halt gleich verabschieden wie Alltag. Also von daher, alles gut. Ich hätte auch ein 1-0 genommen, ich hätte auch ein 2-1 genommen. Und am Strich weiterkommen, Mutterbischen, genau, fertig. Und für uns beide gilt jetzt beide weitergekommen. Und das nächste Weiterkommen wird schon wieder angepeilt.
Genau, das ist dann der Europacup. Ich wollte nur noch kurz ergänzen zu deinem Einstieg. Für Rapid ist natürlich einerseits Weiterkommen wichtig, andererseits natürlich auch wichtig, dass der nächste Gegner, den man zieht, im Cup in der Nähe ist und dass der auch unterklassig ist.
Ja, ja. Ich meine, bei euch hat er immerhin eines der beiden Kriterien zugetroffen.
Ja, aber so geht bei Rapid eben der Weg ins Finale, auch in dieser Saison vielleicht.
Aber kaum hat der Helge Peier gesagt, oh, ASK Öd, unangenehmer Gegner, ich würde da nicht hinfahren wollen. Und gedacht, und jetzt ist das Austria los. Und was kam? Austria? Und wir haben gedacht, Donaufeld, die haben wir schon letztes Jahr gehabt, das war ein gutes Omen, sind in der Nähe. Jetzt Rapid bitte. Und zack, kam Rapid.
Also. Ja. Na gut. Na, dann gehen wir in Medias Res. Fangen wir mit Rapid oder mit der Austria an? Du hast jetzt schon auf die Austria übergeleitet, oder?
Ja, dann bitte. Die Austria in Finnland, da war ja schon im Vorfeld Kritik da, jetzt nicht an der Austria, aber Kritik da, weil eben das Austria-Match nicht jetzt einfach im TV übertragen wurde. Es wurde per Stream nur und der hat auch noch bezahlt werden müssen. Also sagen wir, wenn man alles auf legalem Wege verfolgen wollte.
Genau, ja, wobei ich möchte mich in diese Diskussionen nicht einmischen. Es ist, wie es ist.
Man kann schön ist anders.
Bitte?
Schön und angenehm ist anders.
Ja, angenehm ist natürlich anders und es ist natürlich auch schwierig für die für die Fans, vor allem für die Fans, die jetzt nicht so betucht sind, so gut betucht sind, und wir können uns 10 Euro vielleicht leichter leisten als wir andere, und das ist halt schon traurig, dass man da...
Ja, ihr seid ja nicht alle beim AMS wie wir.
Genau, ja? Genau. Genau, also das schon, aber wir haben auch Jobs, die vielleicht nicht so gut bezahlt sind, wie wir es verdienen würden.
Ja.
Nein, aber jetzt Spaß ohne. Mhm. Also jetzt für ein Spiel 10 Euro auszugeben als Eintrittskarte, oder jetzt, ich glaube, 16 Euro kostet es auf der Ost, jetzt das Rückspiel gegen Tampere, das ist für manche schon eine Investition und schon eine Investition, die man sich dann noch einteilen muss im Monat. Und wenn da jetzt die Europacup-Spiele im ORF übertragen werden, die Quali-Spiele, weil sich der ORF dann mit den Rechteinhabern einigt und da anscheinend für die Austria nicht so viel investiert wie für Rapid, weil es da wahrscheinlich auch um die Einschaltquoten geht und Rapid halt anscheinend der Verein ist, der die höchsten Einschaltquoten nach wie vor in Österreich hat. So ehrlich muss man sein. Zu Recht natürlich nicht. Vor allem mit der neuen Wäsche kriegt man nur Augenkrebs. Aber
die kann ja, ich glaube, auf Grün reagierst du sowieso immer allergisch. Ob jetzt ein Balken mehr oder weniger ist, ist dir doch wurscht.
Ja, aber diese vier Balken.
Ich zeig dir mal das Kastetrick, was du dazu meinst. Aber da ist Macron der Ausstatter.
Genau. Nein, aber das, also ja, das ist dann halt so, ich will mich auf ich will mich darüber nicht einmal ärgern müssen.
Ich habe auch nicht gesagt, wir müssen darüber fünf Minuten reden, sondern wollte es nur ganz kurz anreißen.
Ja, hat man nicht im Free TV sehen können, hat man nicht im TV sehen können, auch nicht im Pay TV, man hat einen Stream um 10 Euro kaufen müssen. Und das haben viele, glaube ich, gemacht, und man hat dann das Match ruckelfrei, also zumindest ich habe es ruckelfrei sehen können.
Ziemlich kritisiert, der Auftritt der Austria.
Wurde ziemlich kritisiert, und das hat mich auch ziemlich gewundert, muss ich sagen. Okay. Ich weiß, ich setze mich jetzt wahrscheinlich wieder in die Nesseln, so wie ich...
Machst bin. Du ja
so,
gerne.
Ja, mache ich gerne, aber der Podcast ist ja auch eine subjektive Sichtweise von meiner Warte aus, und dazu stehe ich auch. Und das soll ja auch dann die Diskussion, das soll ja dann auch mein Diskussionsbeitrag sein.
Du willst ja einfach immer nur polarisieren.
Ich will nicht nur polarisieren, ich will nur mein Expertenwissen auch an die Öffentlichkeit tragen und dazu beitragen, dass vielleicht nicht alles schwarz gesehen wird.
Ja.
Weil mein persönliches Fazit ist schon, dass das Spiel 1 bis 2 Wochen zu früh kam für die Austria.
Mhm.
Die Mannschaft ist ja ziemlich neu, oder wichtige Positionen, wie zum Beispiel die von Barry, sind neu besetzt. Meloni ist im Sturm vorne neu. Und man merkt halt einfach, dass die Mannschaft noch nicht so eingespielt ist, wie sie bei einem Pflichtspielauftakt eingespielt sein sollte. Und vor allem, wie auch schon in letzter Saison, waren auch in der Abwehr die Abstimmungsprobleme offensichtlich. Aber vor allem in der ersten Halbzeit und dann auch nach dem 1-0 in der zweiten Halbzeit gab es im Angriff schon sehr gefällige Kombinationen, die schön aufzeigen, wie der Fußball unter Stefan Helm aussehen soll und wird. Und unsere Umschaltmomente haben da schon sehr gut funktioniert. Das Einzige, was gefehlt hat, ist natürlich das Tor. Also da beim Abschluss, auch das haben wir von der letzten Saison mitgenommen, tun wir uns noch schwer, die Chancen auch zu verwerten, weil Chancen, um in Führung zu gehen, und Chancen, um die Führung dann auch auszubauen, waren auf jeden Fall da, hat man aber nicht genutzt.
Dann war das Typische dann wieder, was man vorne nicht nutzt, dann wird hinten verdubbeutelt.
Genau. Also die Abwehr bleibt meiner Meinung nach leider die Achillesferse der Mannschaft. Die Tore waren unglückliche, individuelle Fehler und Stellungsfehler. Also man steht zu hoch, man vertändelt den Ball, in Drucksituationen macht man falsche Entscheidungen. Und das sorgt dann nach wie vor für Gegentore, weil wenn vorne irgendein Fehlpass ist, dann merkt man das wahrscheinlich nicht so schnell, wie wenn hinten irgendwas passiert. Und das ist halt auch der Fall gewesen. Also Tempere hatte im Spiel, glaube ich, 3 Chancen und hat 2 Tore geschossen, was natürlich irrsinnig effektiv ist, aber es ist viel zu einfach. Also das darf nicht passieren, und da braucht man sich dann halt auch nicht wundern, wenn man als Verlierer am Platz geht. Also man merkt auch, dass der Shahin Radlinger sich noch ein bisschen einspielen muss und sich auch noch an das neue System, an die Vorderleute gewöhnen muss. Man merkt vielleicht auch ein bisschen, dass er seiner letzten Station in den Niederlanden dann nur die Nummer 2 war und dass ihm noch ein bisschen die Matchpraxis fehlt. Also deswegen habe ich gesagt, dass das Spiel auch 1 bis 2 Wochen zu früh gekommen ist.
Aber jetzt wirklich direkt einen Gegentreffer war nicht schuld, oder?
Ja, ich glaube, beim 2:0 war schon sehr weit draußen, wenn er da drinnen gewesen wäre und den Verteidiger da alleine verteidigen hätte lassen, dann hätte er den gehabt. Aber das, wie gesagt, das.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, es war sein Fehler, aber ich.
Nein, es war auf keinen Fall sein Fehler.
Auf der anderen Seite, ich glaube, ein Früchtle den so nicht kassiert.
Genau, und das meine ich auch mit der Spielpraxis. Wenn du dann wieder mehr Gefühl fürs Spiel kriegst, dann machst du auch die, dann triffst du auch wahrscheinlich andere Entscheidungen. Es war jetzt kein Tormann-Fehler, das Tor, aber ich denke, wenn er im Spielfluss ist und wenn er wieder mehr Sicherheit hat und sich die erarbeitet, dann kriegt man so ein Tor nicht.
Okay.
Und was mir noch aufgefallen ist, ist, dass bei der Ballverarbeitung vorne ist man dann eben noch ausbaufähig, um die Tore zu schießen. War ja auch bezeichnend, dass Galvão nach dem Porto-Tor jetzt auch das Tor in Finnland geschossen hat als Verteidiger. Und meiner Meinung nach ist Malone der Einserstürmer, der irgendwie anscheinend auch ein fixes Startleiberl haben dürfte in der ersten Mannschaft oder in der besten Mannschaft unter Anführungszeichen von Helm. Aber ich finde, der wirkt noch wie ein Fremdkörper. Also der ist da noch nicht so richtig angekommen. Also
das habe ich aber über den Prelitz auch gelesen, muss ich sagen.
Ja, aber meiner Meinung nach hat sich da. Ist eh klar, dass die wie Fremdkörper wirken. Ich meine, wie sollen die nach 2 Wochen wirken?
Ja.
Also das ist ja auch. Also, das ist ja auch irgendwie logisch. Aber ich finde Prelitz, vor allem wenn man sich auch die Kapp-Partie angeschaut hat, dürfte sich schneller an das System gewöhnen als Malone. Also Malone habe ich zum Beispiel im Cup überhaupt nicht gesehen. Ja, also so viel jetzt zu Finnland. Jetzt haben wir am Morgen, Mittwoch, das Rückspiel um 20.30 Uhr in der Generali Arena. Und das ist natürlich schon auch ein Kraftakt, da die 1:2 Niederlage aufzuholen und nicht nur aufzuholen, sondern auch den Gesamtspielstand dann umzudrehen. Ich glaube, es ist möglich. Ich hoffe auch, dass es passieren wird. Aber ich glaube halt auch, dass man die Finnen unnötigerweise ein bisschen stark gemacht hat, weil wenn ich mich daran zurückerinnere an die Fernsehbilder, wie die in den Spielertunnel reingefilmt haben, wo die Mannschaften dann aufs Feld gegangen sind, da haben die schon einen riesigen Respekt vor der Austria gehabt. Und wie die dann während des Spiels gemerkt haben, dass da noch sehr viel Unsicherheit da ist und die haben halt auf die Umschaltmomente gewartet und die haben halt genau das gemacht. Also die haben die Austria einfach gut analysiert, auch noch von der Vorsaison analysiert und haben genau in die Achillesferse da reingestochen und das dann eiskalt auch ausgenutzt. Da muss man sich auf jeden Fall steigern und ich hoffe vielleicht, dass der ein oder andere, der im Cup gestartet ist, vielleicht dann auch gegen Tampere am kommenden Mittwoch starten wird.
Okay.
Rapid war in Polen zu Gast.
Genau, bei Wisla Krakau zu Gast. Und
zweite Liga übrigens in Polen.
Ja, richtig. So wie letztes Mal schon ausführlich behandelt.
Ja, ich wollte es nur noch einmal sagen, weil wir ja vorher über den Cup gesprochen haben, dass ihr immer niederklassige Vereine wollt und so auch im Europacup seit neuestem.
Ja, wobei ich meine, jetzt ist so ein bisschen vielleicht wie jetzt, wenn man sagen würde, okay, Köln jetzt in Deutschland oder HSV als Langzeitbeispiel, eigentlich schon als wirklich großer Verein in der zweiten Liga, auch wenn sie es jetzt eben zweimal in Folge verpasst haben, den Wiederaufstieg zu schaffen. Ja, es war ein ausverkauftes Haus, tolle Stimmung, und aber für mich eine lange Zeit souveräne Vorstellung von Rapid. Ja, auch da hat man jetzt gemerkt, erstes Pflichtspiel und es läuft noch nicht alles hundertprozentig, aber doch ein Sangaré auch da sehr positiv aufgefallen. Was, sagen wir, vom Beginn weg negativ war, war, dass Franz Wettkwitsch eben jetzt schon wieder nicht so fit ist, dass er starten kann. Für Maxi Hofmann gespielt, zusammen mit Rao Yao in der Innenverteidigung. Das aber, finde ich, gut gemacht. Ja, links Auer, rechts Boller am Start. Und ja, nachdem Rapid schon die ein oder andere Halbchance hatte und dann eigentlich, glaube ich, Burgstaller mit die beste Chance, als er frei vom Goalie war und weiterhin gezeigt hat, dass er leider nicht mehr die Form hat, wie vor 2 Jahren, sondern eher ziemlich angeknüpft hat an Ende letzter Saison bisher. Trotzdem, glaube ich, mit seiner Präsenz, mit seinen Leaderfähigkeiten, Pressing-Anläufen und so weiter, dennoch wichtig ist für die Mannschaft und ich glaube, von dann einfach auch ein Unruheherd, aber eben von diesem Vollstrecker den Torriecher, den er eben jetzt da zeitweise gehabt hat, hat er jetzt im Moment nicht. Aber dass er während die ein oder andere schon so ein bisschen Abgesang auf ihn hat und ja, das war es jetzt dann und zu alt, glaube ich nicht. Ich glaube, er kann jede Zeit wieder in so einen Flow kommen. Im Moment ist es aber nicht seine Zeit. Also das muss man ganz klar sagen.
Kenne ich leider auch von der Favoritenseite sehr gut.
Ja, ich glaube, Bello dann vorne drin gefällt mir relativ gut von seinen Bewegungen, auch von dem, was er so technisch bis jetzt schon gezeigt hat. Ist eigentlich hier und da überraschend für jemand, der so groß ist und irgendwo ja, schlaksig, behäbig im ersten Blick vielleicht zum wirkt, wenn man auf die nur allein auf die Größe schaut. Aber ich glaube, von der Ballbehauptung auch mit dem Rücken zum Tor ist es gut, lässt sich auch immer wieder fallen, kann auf die Flügel ausweichen. Also ich glaube, ist da ein sehr gutes Puzzleteil, das gut zu Rapid passt. Ein Jansson im Gegensatz zu Milan, wo ich gemeint habe, ich weiß, bin mir nicht so sicher, auch da jetzt gute Performance gezeigt, war dann nachher halt jetzt einer der Leidtragenden, als Rapid dann halt umgestellt hat nach der roten Karte gegen Boller. Ja, eben auch sinnbildlich mal wieder, dass die Journalisten vor Ort nicht wussten, gibt es einen VAR, gibt es keinen VAR. Ich meine, ja, wenn ich vor Ort bin und dann mit den Delegierten oder Teams oder Veranstaltern, wie auch immer, reden kann, die Möglichkeiten hat, die wir jetzt hier jemals als kleines Medium keinesfalls haben oder viele andere nicht haben, dann kann ich die Situation, glaube ich, oder soll ich die Situation als professionelles Team vor Ort erfragen und dann weiß ich genau, von was ich rede und sage, nicht nur Rapid hatte Glück vielleicht bei diesen Handspiel von Auer, weil ja, ein VAR gibt es ja nicht. Und nachher dann, wie ich dann gedacht habe, oder wir vom Fernseher gedacht haben, okay, bei diesem Einsteigen von Boller können wir echt froh sein, dass es kein VAR gibt, weil als VAR hätte ich das Rot gegeben. Und nachher gab es dann doch ein VAR und er hat dann Rot gegeben. Also war dann etwas dubios und verwirrend, diese ganze Situation. Zuvor natürlich noch das 1-0 durch Jansson. Der hat es vorher, glaube ich, schon mal ähnlich probiert gehabt, dass er vom Flügel reinzieht und dann abzieht. In dem Fall gut gemacht, wichtige Führung von Rapid, glaube ich, auch summa summarum in der ersten Hälfte verdient, auch wenn es genau in der Phase war, wo Wisla dran war, das Ding mehr in den Griff zu bekommen. Und in der zweiten Hälfte eben ähnliche Situationen, wo es dann so an den Anschein hat, als könnte der Gastgeber hier mehr Druck aufbauen. Es dann so war, dass Seidel als Kapitän eigentlich den mit perfekten Schuss von Innenstange ausgepackt, also unhaltbar für den Goalie und hier auf 2 zu 0 erhöht hat. Damit war Rapid trotz Unterzahl natürlich auf einem tollen Weg. Dass man es dann, denke ich mal, mit einem Mann weniger nicht alles wegverteidigen kann, ist irgendwo klar, aber weil einfach die Ballbesitzphasen dann einfach zu wenig geworden sind, Entlastung zu wenig und man sich dann hat peu à peu hinten reindrängen lassen, war es dann irgendwo fast fällig, dass man sich diesen Anschlusstreffer einhandelt. Und ja, ich glaube, mit der letzten Szene konnte man dann noch froh sein, dass man dann nicht noch den Ausgleich kassiert hat, was ja auf der einen Seite wahrscheinlich nicht ganz verdient gewesen wäre, auf der anderen Seite ja, hätte man sich auch nicht beklagen dürfen, wenn es so gekommen wäre, wenn man dann halt einfach im Finish dann doch nochmal wieder was zulässt. Aber ich glaube, summa summarum, gerade eben auch mit den 45 Minuten Unterzahl, konnte man mit dem Start zufrieden sein. Auswärts Sieg mitgenommen, sehr gute Ausgangsbasis damit fürs Rückspiel. Und jetzt gilt es daheim dann den Sack zuzumachen.
Und das glaubst du auch?
Ja, also so wie ich jetzt die ersten zwei Matches gesehen habe und auch die Milan-Partie, stimmt mich das Ganze eigentlich positiv, auch von dem, was hinten dran noch nachkommt. Also jetzt genauso wie es die Austria im Cup gemacht hat, ist ja schon bei beiden Teams einiges rotiert worden. Und muss ich sagen, trotz allem haben ja beide Teams im Cup zu überzeugen gewusst. Damit kann ich gleich wieder zu dir rüber spielen.
Das ist eine sehr schöne Überleitung. Ja, Cup Austria, ungefährdeter 6:0-Sieg hat man da feiern können. Also, wenn du mir in der Vorwoche, wie wir die Sendung aufgenommen haben, das gesagt hättest, dass ich das sagen darf, hätte ich dir die Füße geküsst und massiert.
Ja, haben wir beide nicht mitgerechnet, also in der Höhe,
Also,
sagen auch unsere Tipps, ne? Oder haben wir uns unsere
ja,
Tipps auch gesagt?
genau. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, vor allem auch nach der Historie von Pinzgau in der letzten Saison, wo sie auch Bundesligisten geschlagen haben. Ja, also sehr gut gespielt, keine Chance gehabt, also Pinzgau hat keine Chance gehabt und 6:0 gewonnen. Wie du schon richtig gesagt hast, es wurde kräftig rotiert. Stefan Helm hat das allerdings schon im Vorfeld angekündigt und im Nachgang dann im Interview auch nochmal bestätigt und damit begründet, dass die Spieler in den nächsten Wochen eben frisch bleiben sollen und da haben die anscheinend ein Rotationssystem, weil er dann auch irgendwie gemeint hat, und Gott sei Dank ist das Spiel, war der Spielverlauf so, wie er war, weil dann haben sie auch an ihren Rotationsplänen festhalten können. Also Mandy Fischer ist dann in der Halbzeit gekommen und Malone, Huskovic und Cristiano sind dann im Laufe der zweiten Halbzeit, ich glaube so um die 70. Minute muss das gewesen sein, ich habe das jetzt nicht vor mir gekommen.
Und vor was, wie in der Vorsaison oder das? Kos hat auch in letzter Saison den Cup immer gespielt.
Genau, ja? Kos spielt im Cup wieder im Tor.
Und war jetzt auch dann noch Kapitän.
Und war auch Kapitän, weil eben Fischer nicht in der Startelf gestanden ist, und dann war Kos der Kapitän und hat die Austria aufs als Kapitän aufs Feld führen dürfen, war auch sehr stolz drauf, weil er hat er dann im Nachgang auch gesagt, er ist schon so lange dabei und das ist eine riesige Ehre für ihn. Also die Startelf wurde verjüngt, der Markus wird jetzt gleich stolz auf mich sein, weil ich das rausgesucht habe. Das Durchschnittsalter der Startelf betrug nämlich 24,4 Jahre und zum Vergleich gegen Tampere, da betrug das Durchschnittsalter 27,7 Jahre. Ja, also okay. Das habe ich, ohne dass du mich daran erinnern musst, jetzt rausgesucht. Ja.
Mega.
Ja, so bin ich. Und warum ist das Durchschnittsalter so gesunken? In der Startelf war ein Moritz Wels zum Beispiel, ein Luca Pazurek, die sind beide 19 Jahre alt, und ein Winlöf, der ist 18 Jahre alt. Das waren die drei Jüngsten bei der Austria und in der Startaufstellung. Und meiner Meinung nach hat dieser Anzug auch gleich von Anfang an gepasst. Es wurde gespielt mit einem aggressiven Gegenpressing von Beginn an. Man hat die Pinzgauer eben zu vielen individuellen Fehlern gezwungen und so auch die schnelle Balleroberung forciert. Vor allem über die rechte Seite ist sehr viel gelungen. Das Zusammenspiel zwischen Pazurek und Gruber hat super funktioniert. Winlöf hat auch eine fehlerfreie, souveräne Vorstellung geleistet. Ich finde, der Moritz Wels wird in dieser Saison den nächsten Entwicklungsschritt erreichen, wenn er so weiterspielt. Da bin ich schon nach dem gestrigen Auftritt davon überzeugt. Und wenn er dann den nächsten Entwicklungsschritt macht, wird er auch das leere Tor aus 6 Metern treffen beim nächsten Mal. Also das glaube ich auch, dass ihm das nicht mehr passieren wird. Was ist noch zu sagen zum Cup-Spiel? Es hat 6 Tore gegeben und 6 Torschützen. Und hervorzuheben sind meiner Meinung nach 2 Spieler. Zum einen Dominik Fitz, der hat einmal mehr bewiesen, dass er das Herz und Hirn der Mannschaft ist. Und eigentlich auch unser derzeitiger Unterschiedsspieler. Also er leitet die tolle Aktionen ein, er übernimmt Verantwortung, wenn das gefragt ist, und er schießt auch die wichtigen Tore. Tin Plavotic ist der zweite Spieler, den ich da hervorheben möchte. Also der ist meiner Meinung nach auch für den Europacup ein Kandidat für die Startelf. Deswegen habe ich vorher gesagt, dass ich hoffe, dass vielleicht auch einige Spieler in der Startelf bleiben, die jetzt da im Cup hineinrotiert wurden, der in die Startelf gehört, weil der agiert hinten einfach abgeklärt und ruhig. Und hat auch ein Tor geschossen und hat auch einen Assist gemacht. Also der war bei dem Spiel einer der wertvollsten Teile der Mannschaft und einer der bestfunktionierenden.
Na, irgendwie muss er den Galvao ersetzen, wenn er nicht dabei ist.
Na, und ich glaube eben, das wollte ich jetzt zum Abschluss noch sagen, der Verlierer der ersten Bewerbswoche ist für mich Marvin Martins. Leider unglücklich ein Tor verschuldet gegen Tampere, und es sieht auch danach aus, als ob er seine Unform, die er leider zum Ende der letzten Saison hatte, in die neue Saison mitgenommen hat. Und man muss dazu halt auch sagen, er kam als rechter Verteidiger oder rechter Flügelspieler zur Austria, der auch eben offensive Akzente setzen konnte und auch gesetzt hat, und wurde in der letzten Saison zum Innenverteidiger umfunktioniert, um den Abgang wie zum Beispiel von Lukas Mühl zu kompensieren. Und das hat er halt dann so nicht geschafft unterm Strich. Also er hat am Anfang auch gute Spiele gehabt, aber hat in der letzten Saison immer wieder kleine Verletzungen gehabt und dann halt auch einen Leistungsabfall, ich glaube auch aufgrund der kleinen Verletzungen. Und vielleicht war er auch ein bisschen überspielt, ich weiß es nicht, aber er strahlt für mich jetzt nicht diese Sicherheit aus, und er agiert auch immer wieder unglücklich. Es passieren ihm auch immer wieder diese ungezwungenen Fehler. Also der ist für mich eigentlich der Verlierer der ersten Bewerbswoche, und ich hoffe, dass er sich schnell wieder fängt, weil wenn jetzt wirklich Dragovic kommen sollte, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das noch nicht fix oder noch nicht offiziell fix, dürfte es schon sein laut Sky und heute, aber noch nicht offiziell, aber dann könnte ich mir vorstellen, dass der Marvin Martins seinen Platz verlieren wird. Galvao glaube ich nicht, der hat 2 Tore geschossen, 1 in Finnland, 1 gegen Porto, der ist gut in Form. Wenn der nicht gesperrt ist, dann glaube ich schon, dass das an Galvao derzeit kein Weg vorbeiführen wird.
Außer wenn Handel dann vielleicht irgendwann zurückkommt.
Außer wenn Handel dann vielleicht irgendwann zurückkommt, aber da gibt es ja dann noch, wir spielen ja mit einer Dreierkette, da ist ja Potzmann jetzt auch hinten gesetzt oder dürfte gesetzt sein hinten. Ich weiß auch nicht, warum der nicht wieder den auf der 6 spielt. Ich glaube, das hat ihm besser gepasst. Also Barry spielt sehr gut auf der 6. Fischer sehe ich eher etwas offensiver als Sechser. Das ist ein bisschen auch wahrscheinlich dem Personal geschuldet. Und Handel sehe ich wahrscheinlich, also sollte Dragovic kommen, Galvao, Dragovic und Handel oder vielleicht und dann in Rotation mit Plavotic, der wirklich auch immer gut spielt und ein großer Spieler ist. Also ja, ich denke mal, dass ich Marvin Martins derzeit da hinten anstellen muss, so sympathisch er auch ist, aber ich bin ja auch für meine Ehrlichkeit bekannt.
Ja. Das heißt, du würdest dir jetzt einen Mix wünschen in der Startaufstellung am Mittwoch aus dem Hinspiel und aus dem Cup-Match?
Ja, ich glaube, dass man, ich meine, wir sind jetzt noch am Anfang der Saison, da sollten alle noch relativ frisch sein, auch wenn natürlich auch in der Vorbereitung die Belastung schon simuliert wurde. Aber ich glaube schon, dass man jetzt jedes Spiel, wo die Spieler auch am Punkt sein müssen, vor allem auch die in der Startelf stehen muss, aber jedes Spiel und auch jedes Training muss man auch als Chance für die Spieler sehen. Und ich finde, dass in Pinzgau manche Spieler die Chance schon genutzt auch haben. Pinzgau ist ein Regionalligist, das darf man nicht vergessen. Also die spielen in keiner hohen Klasse und sind Amateure. Aber trotzdem muss man sagen, oder sind wahrscheinlich zum Teil Amateure, das weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich sicher natürlich. Profis ist man erst ab der zweiten Liga. Und sind Amateure, aber und sind natürlich deswegen auch vom Niveau her nicht jetzt damit mit Blau-Weiß Linz zu vergleichen, die wir in der ersten Meisterschaftsrunde haben, oder sind vielleicht mit Rapid ein bisschen zu vergleichen, aber also man hat schon gemerkt, dass da das Niveau jetzt nicht Bundesliga-Niveau ist oder Europacup-Niveau, das ist ja vollkommen klar, aber der Auftritt der Mannschaft, dass die Körpersprache, das unbedingte Wollen, auch nach 3-0 weiter zu spielen und weiter Tore zu machen, das hat mir schon sehr imponiert und das hat man, muss ich leider auch sagen, nicht immer bei der Austria in den letzten Monaten gesehen.
Ja, okay.
Dann sind wir mal 4 Tore weniger sind bei Rapid gefallen in Neusiedl.
Ja, die sind alle in Post und Stange investiert worden in diverse Treffer. Aber du, ja, also ich glaube, wir haben es ganz richtig irgendwie so ein bisschen wiedergegeben. Es war zwar eigentlich eine souveräne Leistung, weil, finde ich, Rapid hat es sehr gut gemacht, war von Anfang bis Ende konzentriert, hat hinten so gut wie nichts zugelassen. Und vorne, ja, hätte man sich vielleicht noch etwas mehr, vor allem dann auf Effizienz gewünscht. Aber ja, auf der einen Seite war es definitiv so, dass Neusiedl mit Torhüter Gintl den besten Mann am Platz, also in ihren Reihen hatten, der wirklich sehr gut gehalten hat und die ein oder andere tolle Chance zunichte gemacht hat. Auf der anderen Seite war es dann eben insgesamt 5-mal Pfosten oder Stange oder Latte, die einen Treffer verhindert haben. Und ist es mir dann in Summe lieber, wenn diese Chancen in den nächsten Spielen dann einfach genutzt werden oder eher genutzt werden, wenn man wahrscheinlich nicht ganz so viele erhält, als dass es hier ein riesiges Schützenfest gibt, für das man sich summa summarum sich dann schön toll liest, aber man sich nichts kaufen kann. Wie vorhin schon gesagt, was zählt, ist der Aufstieg. Finde ich leistungstechnisch, was, auch wenn das Ergebnis jetzt nicht mega toll klingt für denjenigen, der nur liest 2-0, ja, gegen Regionalligisten, okay, aber nichtsdestotrotz, also ich fand es schwer in Ordnung, was abgeliefert worden ist. War so, dass jetzt zum Beispiel ein Burgstaller gar nicht im Kader war. Es war so, dass ein Auer gar nicht im Kader war. Sattelberg war noch nicht wieder im Kader, soll aber angeblich wieder im Kader rücken.
Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber wenn du sagst, ein Auer war nicht im Kader, dann, wenn ich deine letzten Statements zu Auer in Erinnerung rufe, dann ist das ja nicht so unbedingt die Schwächung schlechthin.
Ja, aber so wie du es vorhin gesagt hast, das ist ja meine Meinung. Das Trainerteam wird wohl das etwas anders sehen, weil bei denen ist er halt eigentlich Stammspieler. Aber eben jetzt sein, eigentlich der erste Backup ist Benjamin Böckle, wie schon mal thematisiert, Neuzugang, offiziell von Fortuna Düsseldorf gekommen, war aber eben von Düsseldorf in der vergangenen Saison dritte Liga an Münster, Preußen Münster verliehen, mit denen hat er den Aufstieg geschafft, war da eigentlich unumstrittener Stammspieler und hat eine tolle Saison dort abgeliefert. Und ich muss sagen, also er war einer der großen Gewinner dieses Matches, also ich finde, hat mir auf der linken Seite sehr gut gefallen. Ist halt die Frage dann wieder, wie sehr kann man das umlegen, halt Niveau Regionalligist gegen dann jetzt zum Beispiel, okay, Europa League oder als nächstes, also Europa League Quali oder als nächstes dann gleich zum Auftakt gleich Sturm, sind halt andere Kaliber. Also das ist völlig klar, wie ob man dann sehen, wenn er da immer zum Zug kommt, wie kann er sich dann mit diesen Gegenspielern oder auch in der Offensive Verteidigern messen. Wird man sehen, wer noch seine Chance gut genutzt hat, war Dennis Kaygin. War ich am ersten Treffer von Bejo mit beteiligt, muss man sagen. Summa summarum etwas glücklich entstanden, der Treffer per se. Nichtsdestotrotz, nach den Chancen, die es im Vorfeld schon gab, hoch verdient ist es 1-0. Und da war eben Kaygin mit, der es eingeleitet hat, der Ball dann bei Bejo gelandet und er hat ihn dann reingemacht. Sein erster Treffer, ein Pflichtspieltreffer für Grün-Weiß eben. Wer mir dann noch wieder gut gefallen hat, war Noah Bischoff, der vorne gestartet ist mit Bejo zusammen. Von der Bewegung und wie er sich immer wieder probiert hat, mit Sicherheit, ja, finde ich auch eben eine gute Performance, hätte sich mit den Toren belohnen können, sollen, dürfen. Ist ihm nicht gelungen, aber ich glaube, er ist eine sehr gute Alternative und wenn man eben schaut und abwägen muss man dann natürlich, ich habe schon vorhin erwähnt, die Wichtigkeit von Herrn Burgstaller ist sich nach wie vor gegeben, auch wenn er die Chancen zuletzt jetzt nicht gemacht hat. Aber ich finde, das ist eine gute Alternative, wenn es jetzt wirklich bei diesen zwei Sturm meistens bleiben wird, bleiben soll, dass er dann eben auch auf seine Minuten kommt, wenn man dann eben einen Bejo oder einen Burgstaller mal rausnimmt oder nicht von Anfang startet und einer von denen als Joker kommt. Ich glaube, da kann man eine ganz gute Mischung finden. Kaygin hat für mich mehr gezeigt und mehr helle, große helle Momente gehabt als ein Christoph Lange zum Beispiel. Deswegen, wenn Schaub, das Duo Schaub-Seidel vielleicht nicht gleich hinter den Spitzen gesetzt sein wird oder hier und da mal eine schwere Krankheit, wie es jetzt gerade bei Schaub war, oder dergleichen, wäre jetzt von dieser Performance ein Kaygin für mich ja fast etwas überlang zu stellen. Wobei natürlich die Trainingseindrücke kann das Trainerteam wesentlich besser wiedergeben und analysieren. Sangaré auch in dem Spiel wieder gezeigt, dass er ein enorm wichtiger Mann ist. Und ich finde, hinten trotz aller Kritik ist es mit Hofmann und Rao Yao gut. Also kann man nichts sagen. Ich glaube, Maxi Hofmann hieß es auch, dass er eine tolle Vorbereitung gespielt hat. Hat sich bis jetzt auch nichts zu Schulden kommen lassen, was er von ihm bekommt. Glaube ich, weiß man eh immer vollen Einsatz. Natürlich nichtsdestotrotz ist ein Zetkovic für mich über ihn zu stellen, aber ich glaube, es ist, man kann sich glücklich schätzen, so ein Backup, einen ersten Backup in der Hinterhand zu haben. Was natürlich dann auch noch schön war im Finish, dass ein Armin Kröller mit 19 Jahren sein Debüt gegeben hat und in der Innenverteidigung zu seinem ersten Einsatz gekommen ist. Dass dann Manan Dursun noch wieder hat bringen können. Oswald ist gestartet, erneut als rechter Verteidiger, dann nachher ins defensive Mittelfeld gewechselt und hat Krikic dort ersetzt. Also ich glaube, man ist relativ flexibel unterwegs, hat einige gute Möglichkeiten, um Sachen zu kompensieren und gewisse Pärchen zu bilden. Und es sollte damit von der Breite her besser aufgestellt sein wie in der Vorsaison. Genau, weil du es vorhin gehabt hast, mit dem Alter war ich bei Rapid jetzt ähnlich wie bei der Austria. Im Europacup war mehr Erfahrung gefragt und angesagt, da war das Startalter 25,7. Und jetzt im Cup das Startalter eben 23,8.
Ja, das heißt, wir spielen jetzt, also die Austria spielt jetzt in der nächsten Cup-Runde gegen Öd, Rapid gegen Donaufeld, wo Sepp Michael, ehemaliger Austria-Co-Trainer, Trainer ist.
Genau, immer noch so wie in der Vorsaison, da hat man Donaufeld in der ersten Runde erwischt, jetzt ist dann in der zweiten Runde. Ja, und ich hoffe natürlich auf einen ähnlichen Ausgang wie im vergangenen Jahr.
Wobei man eben sagen muss, Donaufeld hat Altach rausgeschmissen. Auch keine kleine Leistung gewesen.
Na, definitiv nicht, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe von einem Match jetzt klar Minisachen gelesen, aber nichts gesehen.
Ja, ich auch nicht.
Ja, weiß jetzt nicht, ob Donaufeld so super war oder Alltag so schwach oder ob das einfach in der Mitte lag, aber ist auf jeden Fall ein Statement und ich denke mal, man wird jetzt extra gewarnt sein.
Genau. Ja, Markus, das heißt, Wie gehen wir weiter auf Sendung? Ich habe noch ein Thema Dragovic.
Ja, ich sage das gleich als nächstes, weil ich finde halt, das spielt mit rein, aber ganz klar, wieso das Stimmungsbarometer für mich eben in Favoriten jetzt von der Vorwoche zu jetzt einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht hat.
Ja, ich bin froh, dass du uns das Stimmungsbarometer anleitest als Rapidler. Das ist sehr lieb von dir.
Du, was diese Schwingung, die ich jetzt, wo sind ein Schwächer nicht so weit weg, ja, aufgefangen habe und eben auch, ja, vor allem eben auf elektronischem Weg im Internet so mitbekommen habe.
Genau, also wie gesagt, es ist Montagabend, wie immer, wenn wir aufnehmen, und wir haben noch keine Vollzugsmeldung von Seiten der Austria oder von Seiten von Alex Dragovic. Wir haben aber schon eine Vollzugsmeldung von Johannes Brandl von Sky, der ja der Austria-Insider in der Sky-Redaktion ist und eigentlich immer sehr gut informiert ist. Und am Freitag stand schon in diversen Foren, dass Alex Dragovic am Gelände der Generali-Arena gesehen wurde und auch, dass sie sich geeinigt haben und dass es anscheinend einen Dreijahresvertrag geben wird, wo er ca. 30.000 oder 33.000 Euro im Monat verdienen wird und danach eine Option hat, auch weiterhin bei der Austria angestellt zu sein, vielleicht in der Akademie oder im Scouting, ich weiß es nicht. Davor, also schon vor einem Monat, war zu lesen, dass angeblich Frank Stahl, der Hauptsponsor der Austria, das Gehalt übernimmt, weil die Austria sich so teure Spieler derzeit einfach nicht leisten kann. Was da jetzt stimmt oder was da nicht stimmt, das kann ich nicht sagen. Das sind jetzt einfach ein paar Gerüchte zusammengetragen. Aber wenn Johannes Brandl von Sky und die Heute und andere Medien auch schon den Austria-Transfer vermelden, dann wird da wird da schon was dran sein. Und deswegen werde ich jetzt einfach so tun, als wird er verpflichtet, am besten auch noch heute Dienstag verpflichtet. Und ihr habt dann jetzt die Infos, die ich euch zu Alex Dragovic gebe, aus erster Hand. Also er hat die Austria-Jugend durchgemacht und ist 2008, also in der Saison 2007, 2008, zu den Austria-Amateuren, wie damals die Young Violets noch hieß, und hat dann dort debütiert. Und mit dabei in der Mannschaft war zum Beispiel ein 17-jähriger Heinz Lindner oder ein 15-jähriger David Alaba und ein 18-jähriger Thomas Salomon, der jetzt da ja wieder bei den Young Violets spielt oder nicht spielt. Man weiß es noch nicht genau. Da hat ja was mit der Anmeldung nicht so geklappt. Und auch übrigens der derzeitige Tormann-Trainer der Austria, Udo Siebenhandel, war damals im Kader. Und Suttner, Grünwald, Okoti, Tadic waren auch Teil der Mannschaft. Also ich komme da jetzt gleich wieder ins Schwärmen. Also auch große Teile von der Austria-Meistermannschaft von 2013 waren da im Kader und haben sich die ersten Sporen verdient bei den Austria-Amateuren. Das Debüt für die Kampfmannschaft hat er am 13.07.2008 gemacht im Spiel gegen den SV Karpfenberg. Und zwar ist er da in der 75. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt worden. Jetzt können auch die Rapidler ein bisschen zuhören wieder. Für einen gewissen Mario Basina ist er gekommen. Ausgegangen ist das Spiel dann 2:2, weil Sun noch ein Eigentor passierte. Also auch Slapstick hat es damals schon gegeben, 2008. Zur Beruhigung. Genau, gespielt haben damals.
Hat Tradition also.
Genau. Jetzt nur, das, um das ein bisschen einordnen zu können, wie lang das jetzt wirklich schon her ist. Also gespielt hat damals im Sturm Basina neben Okotie, ein Asimovic war noch am Feld, Szabol Csaffa ist im Tor gestanden, Jacek Bak ist in der Innenverteidigung gemeinsam mit Frankie Schimmer gestanden und Joachim Standfest, der derzeitige Alltagstrainer, war rechter Verteidiger bei der Austria. Und auf der Bank ist ein gewisser Emin Sulimani gesessen, ein Fernando Trojanski und der Ersatztormann war damals Robert Almer, der ja dann zum Einsatztormann gekommen ist. Für die Austria gab es eben 67 Einsätze und ein Tor. Und jetzt, 16 Jahre später, kommt Dragovic offensichtlich wieder zurück. Ist viel gereist seitdem. FC Basel, Dynamo, Kiew, Bayer Leverkusen, Leicester City, Bayer Leverkusen, Roter Stern, Belgrad und jetzt eben vereinslos seit 1.7.24 mit Roter Stern Belgrad mehrmals Meister geworden, in der letzten Saison auch Kapitän gewesen, hat 71 Auftritte in der deutschen Bundesliga gehabt, bei Kiew war er auch unumstrittener Stammspieler, also der hat schon eine große Karriere gemacht, auch im österreichischen Nationalteam hat er eigentlich bis zu Ralf Rangnick zum Stamm der Innenverteidigung gezählt. Also da kommt schon ein richtiges Kaliber zurück. 33 Jahre alt, also ja, mit dem werden wir noch Freude haben, denke ich mir. Und ich hoffe, dass er dazu beiträgt, dass sich die Abwehr wieder stabilisiert. Weil ich nenne das jetzt einfach einmal Lukas-Mühl-Effekt. Wir brauchen wieder einen Lukas-Mühl-Effekt. Der hat es nämlich auch nach circa 2 Spielen geschafft, die Abwehr zu stabilisieren. Das war natürlich nicht seine Leistung, aber er hat schon einen großen Teil dazu beigetragen. Zur Erinnerung, man ist damals gegen Breiðablik aus der Europacup-Quali ausgeschieden, gegen den isländischen Club. Lukas Mühl war da im Rückspiel schon spielberechtigt und hat auch schon gespielt, hat das Ausscheiden nicht verhindern können. Aber danach hat er die Abwehr stabilisiert und dann ist es auch in der Meisterschaft bergauf gegangen. Also das hoffe ich, das erwarte ich mir auch von einem Alex Dragovic. Er ist einmal die Erfahrung natürlich wertvoll. Er ist einer, der vorangehen kann und er ist auch ein Spieler, der die anderen Spieler mitziehen kann und auch weiterentwickeln kann.
Gut, dann, aber fix ist schon definitiv, also sagen wir so, die guten Quellen berichten, dass es fix ist, aber fix ist auch wiederum, dass er jetzt in Conference League Q2 Rückspiel gegen Tampere noch nicht mit dabei sein darf, weil ja, darf frühestens in Q3 international spielen und ich nehme mal irgendwie auch stark an, dass er wahrscheinlich zum Bundesliga-Start noch nicht im Kader der Austria oder zumindest nicht in der Startelf der Austria stehen wird.
Genau, das kommt wahrscheinlich alles noch zu früh und ich finde, das ist jetzt auch nicht die Tragik. Soll sich natürlich auch einmal akklimatisieren, sich in der Mannschaft einfinden und dann in der nächsten Runde spielen. Aber ich glaube schon, dass er schnell zu den Einsätzen kommen
wird. Ich will jetzt nicht allzu viel Negatives herausbeschwören, aber die Tragik könnte ja relativ schnell und wahrscheinlich auch gewisse Kritik an den Verantwortlichen, an wem es auch immer gelegen sein mag. Jetzt ist es schon so lang in der Gerüchteküche, Dragovic zu kommen nicht und man würde jetzt in Q2 gleich gegen Tampere ausscheiden. Wäre das ja immer schon Worst-Case-Szenario, wenn man sagt, mit Dragovic hätte man es vielleicht dann locker geschafft.
Du, ich möchte jetzt kein Management-Bashing machen, aber wer den Dragovic beim letzten Länderspiel im Ernst-Happel-Stadion erlebt hat, vor der EM, wo er sogar das Datum vom Trainingsauftakt der Austria gekannt hat, also da habe ich noch nicht einmal gewusst, wann das Datum ist, dann weiß man ja, schon,
nur,
dass
weil
die
du aber schlecht vorbereitet bist.
Das auch, natürlich, ja.
Wie da haut man seinem Vater das Hackel ins Kreuz?
Ja, du, jede Woche wieder und du erdest mich halt jede Woche, weißt du? Du schaust, dass ich am Boden bleibe und nicht abhebe. Nein, aber wenn man sowas weiß, dann ist einem klar und wie er da wirklich angesprochen wurde auf den Transfer, da hat er auch zum Grinsen begonnen und so weiter und gesagt, er kann dazu nichts sagen. Da hat man dann schon gewusst, dass da was im Busch ist und dass es ziemlich wahrscheinlich ist und natürlich wäre es besser gewesen, wenn er die ganze Vorbereitung mitgemacht hat, hätte. Aber ich sage mal so, die Transfers bei der Austria sind alle ziemlich spät gekommen. Also da muss ich meinen Hut vor Katzer ziehen, der den Kader schon relativ früh zusammen hatte und das auch recht gut da gemacht hat, zumindest jetzt da die Zeitpunkte. Da hat das Management der Austria natürlich größere Herausforderungen als andere Clubs, vor allem finanziell, weil man kann den Spielern nicht so viel Gehalt geben, auch wenn es ablösefreie Spieler sind. Man muss sich da im Rahmen bewegen. Dieser Stadionverkauf, der ominöse, der ist auch noch nicht durch.
Das ist nicht so ominös wie dieses Playbook.
Genau, also na, wir wissen jetzt ja, dass der Michi Wimmer beim Playbook mitgeschrieben hat.
Okay.
Also das ist alles so ein bisschen wahrscheinlich auch herausfordernd, auch für das sportliche Management, aber dass die nicht die sag ich mal, eleganteste und beste Performance abgeliefert haben jetzt in der Transferperiode zum jetzigen Zeitpunkt, das merkt man an den verpassten Anmeldungen bei den Young Violets, anscheinend auch mit diesem Dragovic-Transfer, wo sie ja da auch angeblich, also wo sie ja da auch so, ob im Spaß, also wahrscheinlich schon im Spaß von Ortlechner diese Beschimpfungen da gegeben hat. Also da hat man sich jetzt auch nicht sehr glücklich in der Öffentlichkeit präsentiert und ich glaube, die beste Liga der Welt, unser Partner-Podcast oder nicht Partner-Podcast, aber unsere Podcast-Kollegen von der besten Liga der Welt, die kommen offensichtlich gar nicht mehr nach, Austria-Memes zu produzieren und ich lache immer herzlich darüber.
Ja. Ja, ich meine, wenn halt jemand den Stangelpass spielt, du musst nur noch in bester Djuricin-Manier über die Linie drücken, dann machst du es auch, oder?
Genau. Nicht so wie Burgstaller derzeit.
Ja.
Ja, also mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Weil man jetzt gerade bei den Gerüchten bin, ich habe mich halt wirklich vorbereitet auf die Sendung. Ja? Ich habe das alles rausgesucht und dann kommt kurz vor der Aufnahme ein Gerücht, dass die Austria einen Stürmer aus der Elfenbeinküste verpflichtet, wo es auch schon ein Fotos gibt mit Jürgen Werner und Manuel Ortlechner. Ein 19-jähriger Offensivspieler, der dürfte der Torschützenkönig in der Elfenbeinküste gewesen sein im letzten Land und gilt als großes
Im
Talent.
Im letzten Jahr meinst du, oder?
Im letzten Jahr, letzte Saison, letztes Jahr, ich weiß jetzt nicht, was ich gesagt habe. Aber hat auch Johannes Brandl von Sky gepostet auf X. Und der ORF, der ja relativ selten Gerüchte aufgreift, aber Sport.orf schreibt, dass Andreas Weimann, der ehemalige Nationalspieler bei Rapid groß geworden, beste Zeit bei Aston Villa gehabt, ist anscheinend auch Thema bei der Austria. Also es tut sich einiges. Wir werden nächste Woche wahrscheinlich wieder was zu besprechen haben. Also wir haben so und so was zu besprechen, aber ja, transfermäßig meine ich.
Ja, richtig, richtig. Ja, du, ich bin gespannt. Okay, neben Dragovic jetzt heißt Stürmer. Vucic weg. Jetzt eben vielleicht ein Junge auf der Elfenbeinküste, eventuell Weimann. Und ja, man hat ja auch immer noch, wir haben es ja schon in der Stammtischgruppe schon besprochen, einen Raguzzi in der Hinterhand. Ich nehme stark an, 2024, auch wenn es wieder bei der Mannschaft sein soll und trainiert und dann hier und da vielleicht bei den Young Violets zum Einsatz kommt. Aber spätestens im nächsten Jahr, wenn der Verlauf so weitergehen sollte, was man für ihn persönlich hoffen darf, mit dem Plan kann, dann wird es vielleicht irgendwann wirklich ein Überangebot an Stürmer kommen, außer man sagt, okay, man spielt jetzt dann mit drei Spitzen auf einmal. Also ich bin schon wirklich gespannt, oder ob der junge Mann von Elfenbeinküste dann vielleicht eher nur für die Young Violets oder vorgesehen sein wird. Also ich bin wirklich gespannt, wie hier die genauen Planungen sind, wer wo zum Einsatz kommen soll und wie es in diese Richtung alles weitergeht.
Ja, Markus, nicht nur du bist gespannt.
Ja?
So viel ist sicher. Ich auch. Ja gut, dann kommen wir zum Tippspiel, oder?
Ja, kommen wir zum Tippspiel.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Und da haben wir jetzt ja schon die ersten vier Spiele hinter uns gebracht. Bis jetzt eine, man kann es schon sagen, Sensationsleistung vom Flo. Zwei genau richtig getippt, zwei weitere, die Tendenz richtig. 14 Punkte sich in Führung gesetzt. Knapp dahinter war der Tobias ebenso stark, fast mit 13 Zählern. Dann haben wir den Mathis und den Chris 21 mit jeweils 12. Dann Slanderzoll und Wicker mit 11. Dann kommt schon meine Frau, Rapidler Alex mit 9, du Stefan mit 9, der Pratzo, Pilo, Tranquilo 9, also einige zahlreiche mit 9. Ich bis jetzt 5 Punkte eingesagt, wenigstens im Pokal halbwegs fleißig gepunktet, im Europacup noch Startschwierigkeiten gehabt. Und so ist das Bild bisher. Wir haben jetzt 4 Spiele, also ist noch nicht allzu viel, gehen ja den kompletten August entlang und es werden jetzt mehr und mehr und mehr Partien, weil jetzt steigt dann Liga 2 und Regionalliga Ost mit 1, das heißt unsere beiden Zweierteams. Und dann Mitte August werden dann die Austria-Frauen mit am Start sein und ab September dann auch die Rapid-Damen. Das heißt, dann gibt es bis zu 8 Spiele die Woche und es kann noch viel, viel mehr gepunktet werden. Das heißt, wer jetzt also noch nicht mit am Start ist oder vielleicht den Start verschlafen hat, jederzeit kann man sich noch einsteigen und mit dabei sein, anmelden oder wieder das Tippspielkonto aktivieren und aufnehmen. Stefan, wo genau?
Auf kicktipp.at/nogo.
So schaut's aus. Da gibt's gratis und am Ende des Monats auch diesmal wieder einen Preis zu gewinnen. Und Stefan, magst du schon sagen, um was es geht?
Es wird ein Goodiebag geben vom Standard, wo wir ja auch im Userblog vertreten sind. Was da genau drinnen ist, das weiß ich selber nicht. Aber es wird cool.
Aber du wirst bestimmt noch recherchieren und uns vielleicht dann in Bälde noch sagen können.
Ja, ich weiß nämlich wirklich nicht.
Okay. Gut, dann gehen wir jetzt ans Eingemachte. Wie gesagt, 6 Partien warten uns zwischen 31.07. mit als Abschluss des Monats Juli die Austria noch im Einsatz und dann bis zum 4.08. in unserer beiden Kampfmannschaften in der Bundesliga das Ganze, die Punktejagd in Angriff nehmen. Stefan, nachdem du vorne liegst, lese ich vor und du gibst deine Tipps als erstes ab, wenn es so für dich okay ist.
Ist vollkommen okay, ich diskutiere nicht mit dir.
Okay, also 31.07. 20.30 Uhr, die Austria daheim gegen Tampereen Alves.
Ich glaub Tamparin, Ilves, ja, würde ich sagen. Ja. 3-1.
Scheiße, ich auch. Okay, aber ich sage trotzdem auch 3-1. Okay. Am 1.28.30 Uhr Rapid gegen Wisla Krakau.
1-0.
Gut, das sage ich auch 3-1. Am Freitag geht es dann für die zwei Teams los. Um 18 Uhr in Liga 2 der Auftakt für Rapid 2 zu Gast in Horn.
1-1.
1-1 auch bei mir. Genau, gleicher Tag, aber 19.30 Uhr geht es für die Young Violets in der Regionalliga Ost los. Und zwar hat man dann gleich Toni Polster und die Wiener Viktoria zu Gast.
Toni wird es nicht so polstern lassen. 3-1.
Das sage ich auch 1-1. Und am Sonntag dann noch jeweils um 17 Uhr haben wir die Austria zu Gast bei Blau-Weiß Linz.
0-2.
0-2, da ist mein Tipp 1-1. Und zeitgleich um 17 Uhr der Kracher, das Rückspiel vom letzten Pokalfinale, wenn man so sagen will, Rapid gegen Sturm Graz.
Das Rückspiel vom Pokalfinale, also wirklich manchmal.
Die Neuauflage des Pokalfinals.
Davon her, wo ich da. Ja, wurscht. 0-2.
Gut, da sage ich 2-1.
Ja? Ja? Also, wenn das eintritt, dann. Puh. Hut ab.
Okay, ich dachte, gibst du da jetzt noch was preis, was du dann machen willst und machen wirst?
Ja, dann habe ich wenig Lust auf die nächste Folge. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber jetzt sage ich es.
Oh, ja. Wir werden schauen, wie es das Ganze aussieht und tatsächlich ausgeht. Und wir werden, wir haben ja schon vereinbart, Stefan, am nächsten Sonntagabend dann schon aufnehmen. Das heißt, wenn wirklich die Feelings, die Gefühle noch frisch sind und bevor ich am Montag in den Urlaub starte und wir dann mehr, vielleicht wieder technische Problemchen haben werden, nehmen wir gleich am Sonntagabend auf und ich würde sagen, wenn sich alles normal abläuft und zeitlich ausgeht, dann vielleicht auch gleich am Sonntagabend oder spätestens Montag früh veröffentlichen.
Ja, können wir gerne machen.
Na dann,
dass wir am Sonntagabend aufnehmen, haben wir wirklich schon ausgemacht. Aber bist du dann im Stadion? Kommst du dann, also das können wir nachher auch besprechen.
Ich komme gleich aus dem Stadion dann zurück und habe entweder einen Halt oder ja, also man okay, darf passt. Sich vielleicht auf mehr, noch mehr Emotionalität dann am Sonntagabend okay. freuen.
Okay, passt.
Jo,
Ja, dann hoffe ich auf eine 0-2-Niederlage, weil dann kann ich mehr reden.
Na dann. Schauen wir mal, was es tatsächlich gibt, was es tatsächlich wird. Kicktipp.at/nogo könnt auf jeden Fall mit dabei sein. Wir sind auf eure Prognosen gespannt. Und werden dann nächste Woche das Ganze wieder auswerten und dann sehen, was da so alles passiert ist.
Der No-Go-Tipp
der Woche. Ja, Markus, das war eine pickepackevolle Sendung wieder mal, aber es hat Spaß gemacht.
Ja, definitiv hat es Spaß gemacht. Ich glaube aber eigentlich, du wolltest, das war für dich schon vollumfänglich, aber ich glaube, die Stimmung haben wir auch schon wiedergegeben, Favoriten auf und ab. Wir sind gespannt auf das, was jetzt in den nächsten Tagen kommen wird, passieren wird und ob es dann im Endeffekt der doppelte Doppelaufstieg wird oder auch nicht.
Der doppelte Doppelaufstieg, wo du mir wieder Denkaufgaben gibst mit deinem konzipierten Folgentitel, aber ja, auch mein Hirn verträgt es noch, den Denksport.
Wer Fragen hat, kann gerne bei uns via Social Media nachhaken oder Stefan sich auch gerne per E-Mail an uns wenden.
Genau, an nogo.wien@gmail.com und genau deswegen wählen wir die Sendungstitel so, wie wir sie wählen, dass ihr bei uns nachfragt. Warum benennt sie eigentlich die Sendung so kompliziert?
Kreativ, aber eben auch, ihr sollt nicht nur mithören, sondern hier und da auch ein bisschen mitdenken dürfen.
Genau. Gut, meine Lieben, dann habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ich sehe euch alle am Mittwoch im Stadion, also zumindest im violetten Teil. Und ich hoffe, der Markus sieht den grünen Teil am Donnerstag im Stadion.
Definitiv, ja.
Und und ich hoffe, wir können nächste Woche nur Positives berichten.
Genau, danke Stefan. Das ist das, was ich noch ganz kurz zum Abschluss sagen wollte, weil es gibt die News zum Wiesla-Match. Nicht nur auf der einen Seite, dass Rapid, wie es ja, und sage ich ganz ehrlich, bei der Austria zuletzt hier und da kritisiert wurde, wieso gab es beim Derby keinen offenen Verkauf oder keinen wirklich öffentlichen Verkauf. So gleich hat es Rapid für dieses Wiesla-Match auch gehandhabt. weil wirklich eine Invasion von Polen zu befürchten war. Auf der einen Seite wäre es natürlich stimmungstechnisch ein Nachteil für uns, auf der anderen Seite sind hier und da Sicherheitsbedenken aufgekommen, weil ja, man hat nicht nur in Krakau gehört, dass sich die Rapidler besser und sich vorher in der Stadt unterwegs sind, nicht wirklich als Rapidler zu erkennen geben sollten, weil es dann hier wirklich zu Problemen kommen kann. Also ist, denke ich mal, sicherheitsrelevante Auflage. Und was eben von Wisla zu hören war, sie haben ihr erstes Match jetzt am vergangenen Wochenende gehabt gegen Polonia Warschau zu Hause, Anführungszeichen, nur ein 0:0. Und das könnte der letzte Auftritt von Angel Rodado gewesen sein. Wir haben es letztes Mal breit erklärt. Eigentlich mit der wichtigste Mann bei Wisla, auch im Hinspiel gegen Rapid auffällig und hätte durchaus den einen oder anderen Treffer machen können. Also hat relativ gute Chancen gehabt. Und er steht wohl vor einem Transfer und die Chancen sind relativ hoch, dass er gar nicht mehr mit nach Wien reist und damit eben im Rückspiel gegen Rapid gar nicht zum Einsatz kommt.
Du bist schon wirklich ein Hund. Weil das hättest du mir auch vor dem Tippspiel sagen können, so eine Information. Dann hätte ich vielleicht nicht nur 1-0 getippt.
Du darfst da einmal im Monat deinen Tipp ändern, Stefan, und feel
Ja,
free.
nein, ich ändere meinen Tipp nicht. Es ist viel zu anstrengend. Ich lasse das jetzt natürlich. Aber trotzdem ist das jetzt nicht. Das ist ein Rapid-like.
Es war keine Absicht, sondern mir ist jetzt gerade erst im Finish nochmal eingefallen. Ich habe gewusst, irgendeinen Punkt wollte ich noch anbringen und das war es jetzt eben.
Okay.
War nicht in böser Absicht, mein lieber Stefan.
Ja, gut.
Aber ich
Gut,
will
aber.
natürlich diese Infos unseren Hörern nicht vorenthalten.
Ja. Hast eh recht. Ich könnte jetzt auch noch meine Infos über Blaues Linz sagen, die ich rausrecherchiert habe. Aber dann dauert die Folge einfach zu lange. Wir
Genau.
sind eh schon wieder viel zu lange drauf,
Ja.
ja?
Von
Also.
Sturm, unseren ersten Gegner in der Bundesliga, kennt ja eh jeder.
Genau, Sturmmeister, Blaues Linz, letztes Jahr Aufsteiger. Viel Spaß.
So schaut's aus. Doppelsieger Sturm und trotz allem, glaube ich, einen Heimsieg. Stefan belächelt die ganze Sache. Wir schauen, wie es tatsächlich wird und halten euch spätestens am nächsten Montag, vielleicht schon Sonntagabend, auf dem Laufenden, wie alles gekommen ist. Bis dahin, eine gute Woche, macht's gut, ciao und baba.
Tschüss, Baba.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.